die Flensfrequenz. Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geier on air.
Herzlich willkommen zur zweiten Episode der Flensfrequenz hier im Rathaus in Flensburg. Mein Name ist Tore Zibel, ich darf dieses Format moderieren und mir gegenüber sitzt Flensburgs Oberbürgermeister Dr. Fabian Geier. Moin Fabian.
Moin Tore, grüß dich. Herzlich willkommen wieder hier im Rathaus.
Vielen Dank, wir kommen wie angekündigt erneut zusammen und wir wollen auch wie angekündigt über Schule sprechen, über Kita sprechen, über den Studienstandort Flensburg sprechen, aber lass uns einen aktuellen Aufhänger bitte zu Beginn nutzen. Ein Aufregerthema, das ich angekündigt hatte, zum Jahresende schon, die Kaikante. Es passiert was. Das ist ja das Positive, oder?
Ja, es gibt natürlich einige Aufregerthemen. Ich war gespannt, auf welches du jetzt als erstes eingehen möchtest. Aber die Kaikante ist natürlich ist die Herzkammer Flensburgs, ne? Das ist direkt an der Schiffbrücke. Wir haben ja diesen Zustand jetzt seit einigen Monaten. Es ist dort ein Abbruch zu vermerken, der leider immer größer wird. Also wirklich jeden Monat gehen einige Zentimeter weiter runter. Und es ist so, wir haben die Konstruktion gutachterlich durch eine Spezialfirma auch erstmal analysieren lassen. Wir brauchten die Analyseergebnisse. Was ist eigentlich passiert? Wie ist der Zustand der gesamten Kaikante? Und mussten uns erstmal darauf einstellen, aus diesen Ergebnissen zu bewerten, Reparatur, Neubau, welcher Neubau, wie sieht das Ganze aus? Also das kannst du nicht von Montag auf Dienstag, sondern es ist wirklich ja etwas Neues für uns auch, obwohl wir an der Kaikante an der Ostseite auch eine große Problematik haben, auch die ist abgängig. Wir müssen über 2 Kilometer Kaikante erneuern in Flensburg und das ist eine Riesenaufgabe für die nächsten Jahre, aber das ist natürlich eine Akutbehandlung hier, weil sie natürlich direkt die Schiffbrücke und unsere touristische Infrastruktur betrifft und dieser Bauzorn ja alles andere als wirklich werbewirksam ist. Ist mir auch klar, ich will das so schnell wie möglich erledigt haben, damit wir wieder Zugang haben, damit wir es nutzen können. Wir hatten es jetzt bei der Dampfrund umgesehen. Es ist nur eine temporäre Lösung und das muss so schnell wie möglich in den Griff. Jetzt wird natürlich oft gefragt, wieso geht das denn nicht schneller?
Genau, das wirkt eben nicht.
Na, du hol doch mal. Genau. Da reicht doch ein Bagger und dann reißt du das einfach ab und dann ist es gut. Also nochmal, diese Spezialfirma musste tatsächlich erstmal mittauchern und großem Aufwand dahinter uns erstmalig eine Analyse geben. Solche Bilder gab es vorher nicht über den Zustand dort unten. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Dann war uns klar, ein Abriss, dann zunächst mal des abgerutschten Teils jetzt auf gut 80 bis 130 Meter, wie wir jetzt festgestellt haben. Und dann geht's natürlich los. Wenn wir jetzt nach dem, also es ist ein Millionenprojekt, ja, wenn wir das jetzt tatsächlich nach den Vergaberichtlinien machen müssten, wäre es europaweit auszuschreiben, da warten wir Monate noch. Wir haben das rechtssicher, und das ist übrigens auch ein Prozess, auch das kann ich einfach sagen, machen, muss es rechtssicher so sein, dass du das Vergabeverfahren natürlich so vorbereitest und durchführst, dass wir nachher nicht angreifbar sind. Weil, wie gesagt, wir gehen ja mit Steuermitteln um, die natürlich unter der Beobachtung stehen, geben wir das wirtschaftlich um für den richtigen Zweck. So, da stehen die Firmen nicht Schlange, muss man auch sagen. Das ist ein Abriss für eine Spezialfirma, die haben wir gefunden. Wir haben in dem Ausschreibungsverfahren ein Angebot bekommen, das wir zunächst natürlich prüfen mussten und das wir dann angenommen haben. Ich habe den Auftrag dann verteilt, indem ich gesagt habe, wir müssen das verkürzte Vergabeverfahren durchführen. Wenn ich die Gewissheit habe, dass TBZ bei uns ist mit dem Boot, wie gehen wir dann mit der Auftragsvergabe an dieses Unternehmen um? Mehrere Absprachen vorher und wir haben jetzt den Auftrag erteilt, also ich habe den erteilt und die Firma hat jetzt die Vorbereitungsarbeiten getroffen, der Ponton steht jetzt und in der übernächsten Woche spätestens gehen die Abrissarbeiten los.
Warum bedarf es denn überhaupt einem Vergabeverfahren?
Naja, wir sind ja im europäisch-rechtlichen Rahmen.
Das muss man immer
und
mal dazu erwähnen.
So, also wenn du sag mal bis 50.000 Euro könnten wir oder bis 20.000 Euro, da gibt es für die Staffeln, könnte man relativ schlank die Aufträge erteilen in der freien Vergabe. Aber wir reden hier über Millionen. Auch dieser Auftrag, den wir jetzt platziert haben, ist in einem Millionenbereich, wenn auch im niedrigen Sektor. Und von daher sind die Rahmenbedingungen so, damit es ein fairer, freier Wettbewerb ist, müssten wir genau europaweit ausschreiben. Es gibt die Möglichkeit einer Verkürzung, wenn wir sagen, es ist Gefahr im Verzug. Gefahr im Verzug musst du nachweisen, das muss dokumentiert werden, da auch noch die Absprache. Und von daher, also wir haben uns wirklich beeilt. Es ist nicht so, als wenn wir sagen, wir haben darauf umgesessen, ist nichts passiert. Ich habe mich fast täglich damit auseinandergesetzt, mit der Materie. Habe auch mit den Anrainern gesprochen, habe denen das noch mal erklärt, dass es jetzt im Juli auch losgehen wird und wir bleiben wirklich in einem sehr ehrgeizigen Zeitplan. Es gibt jetzt, wenn die Arbeiten begonnen haben, das wird 8 bis 10 Wochen ungefähr dauern, vergeben wir jetzt alternativ ebenfalls in einem sehr komplizierten Verfahren eine Machbarkeitsstudie, wie tatsächlich an dieser Stelle zukunftsfähig eine neue tragfähige Lösung aussehen kann. Und wenn wir die haben, das wird Ende Oktober der Fall sein, so die Planung, gehen wir dann in die Planung für die gesamte, für das gesamte Ensemble vorne.
Und was für einen Zeitraum kalkuliert ihr da optimistisch gesehen, bis es wirklich fertig ist, bis es heißt, hey.
Genau. Abriss und Neubau, das kann ja nicht so schwer sein. Es ist wirklich, ich würde ja von außen genauso denken. Es ist ja nicht so, als ob ich irgendjemand einen Vorwurf mache. Es sieht erstmal einfach aus. Es ist erstens eine komplizierte Oberschicht. Darunter ist Beton. Der Beton wird in Teilen abgetragen. Wir müssen ja auch den Arbeitsschutz für die dort arbeitenden Menschen tatsächlich auch gewährleisten, zu 100%, hochkompliziert. Wir müssen die Kaikante absichern. Wir müssen dahinterliegend entscheiden, arbeiten wir wieder mit einer Spundwand für die Zukunft, ja oder nein. Also auch das wird jetzt entschieden in diesem Jahr. Und dann beginnt in diesem Jahr auch schon der Planungsprozess vom Museumshafen einmal runter, was wir dann mit der Kaikante anfangen. Nicht mit der Schiffbrücke, mit dem Rest, sondern mit der Kaikante. Da geht es wirklich nur um Absicherung. Wir werden die Kaikante natürlich so planen, dass sie möglichst einen besseren Hochwasserschutz tatsächlich gewährleistet, aber nicht 1,70 Meter höher, sondern eben, dass es eben passt. Und ja, da musst du natürlich mit dem Land sprechen. Wie sieht das mit den finanziellen Fördermöglichkeiten aus? Wie sieht es tatsächlich aus mit den Planungskapazitäten? Also wir werden auch mit Drittfirmen arbeiten müssen, auch in dem Bereich. Ich rechne jetzt tatsächlich erstmal mit einem Planungsprozess von 1 bis 1,5 Jahren, dass wir sagen können, okay, dann ist der Planungsprozess abgeschlossen und dann beginnen wir auch parallel natürlich auch nachzudenken, welche Firmen können uns tatsächlich dieses große Bauwerk wirklich dann errichten, denn es soll ja für die nächsten Jahrzehnte auch halten.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Jahrzehnte, ein Dekadenprojekt.
Definitiv, definitiv. Also das jetzt hat ja 70 bis 80 Jahre Lebensdauer gehabt, 1953 errichtet, 54, welches Jahr haben wir heute, kann man sich ungefähr ausrechnen. Also wir möchten natürlich etwas haben, das mindestens genauso lange hält, nach den neuesten Bauvorschriften, nach den neuesten Möglichkeiten. Denn wir schulden natürlich, sage ich mal, eine bessere Qualität als das, was 1953 zur Verfügung stand. Und das ist einfach der Ehrgeiz dahinter, aber so schnell wie möglich. Also ich kann nur sagen, wir legen wirklich alle Kapazitäten dort rein und sind auch froh, wenn wir aus Flensburg selber eine Handreichung bekommen. Es gibt viele Menschen hier, die Ahnung haben davon. Und die wir natürlich gerne in den Denkprozess auch mit beteiligen lassen. Aber am Ende des Tages steht unsere Entscheidung hier.
Und wir haben dieses Format ja auch ins Leben gerufen, damit man mal ausführlicher über so eine Planung spricht, über die Gedanken spricht, die man sich da natürlich machen muss, gerade wenn es um so ein Multimillionenprojekt geht. Weil das Unverständnis ist ja da. Warum dauert das überhaupt so lange?
Ja, weil es kompliziert ist.
Weil es kompliziert ist. Aber die Antwort ist ja auch nicht immer genug tun.
Und wenn man nicht zufrieden damit, Tore. Also ganz ehrlich, ich würde mir ja freuen, wenn wir ein Jahr früher fertig sind, wenn wir nach nächstes Jahr im Herbst die neue Kaikante hätten. Das wäre toll.
Sicher, aber das ist ja auch nicht gut, wenn die in 5 Jahren wieder so aussieht, wie sie jetzt aussieht.
Also
weil das Wasser wird wiederkommen.
So ist es. Wir brauchen keinen Fusch. Wir brauchen einen verbesserten Hochwasserschutz. Ja. Wir brauchen vielleicht sogar eine andere Baukonstruktion. Das wird ja jetzt erst durch die Machbarkeitsstudie festgelegt. Das sind ja Experten. Das sind ja keine Leute, die von der Stange irgendwo herkommen. Das ist ja eine ganz besondere Art des Bauens. Wir haben das in Kiel erlebt. Auch das hat gedauert und die haben ja nicht mal, sag mal, diese Komplexität gehabt einer abbrechenden Kaikante. Ja. Also deswegen, es ist schon sehr kompliziert. Das Land schaut genau hin, wie wir jetzt damit umgehen mit den Planungsprozessen. Aber wir legen schon großen Wert auf Geschwindigkeit. Das kann man uns einfach glauben.
Und wie sehr unterstützt das Land finanziell dieses Bauvorhaben? Weil auch die Flensburger Kassen laufen jetzt nicht über, glaube ich zumindest. Und wir sprechen von einem Multimillionenprojekt. Wie kann das Ganze finanziert werden und wie unterstützt da das Land?
Also es gibt tatsächlich keine Garantie, dass wir aus dem Wiederaufbaufonds diese Mittel bekommen werden. Zu nennen, es werden wir, sagen wir, auch Konditionen. Wir sind im Land wirklich, und das ist jetzt kein Spruch, weil es immer so gesagt, wir sind wirklich im laufenden Austausch mit dem Land, weil die eben auch einen Anspruch darauf haben, was planen wir hier, was machen wir hier. Es sind ja nur die hochwasserbedingten Schäden durch den Wiederaufbaufonds. Übrigens, die fertiggestellt sind bis September diesen Jahres, sind überhaupt in dem Fonds mit abgedeckt. Das heißt, wir brauchen eine Lex Flensburg. Da sind wir gerade bei. Wir haben festgestellt, es gibt sehr viel Wohlwollen von Seiten des Landes, weil sie eben sehen, wir haben eine Sondersituation und sie wollen uns wirklich helfen. Wir müssen aber ganz klar den Nachweis erbringen, es ist eine hochwasserbedingte Lage und wir glauben auch, dass es so ist, weil ohne das Extremhochwasser und vor allen Dingen das wenige Tage später extreme Niedrigwasser hätte es diese Drucksituation nicht gegeben und dadurch wäre die Konstruktion auch nicht zum Abbruch gekommen und deswegen gehen wir davon aus, dass wir Mittel bekommen.
Es kann aber ja auch nur im Interesse eines jeden einzelnen Landtagsabgeordneten sein, dass Flensburg wirklich als eine der schönsten und auch größten Städte des Landes weiterhin attraktiv bleibt.
Ja, die
Weil so ist es auch, ja. nicht mehr so attraktiv.
Nein, es ist ja definitiv, es ist die Herzkammer. Es ist ein Einstand in unser Leben, in unser tägliches. Flensburg lebt von dieser Kulisse und die Kulisse ist einfach nicht vorhanden, wie sie gewohnt war. Für die Anrainer, für die Gewerbetreibenden ist das wirklich der Super-GAU. Und eigentlich schade, ist es eigentlich absehbar gewesen, dass diese Konstruktion irgendwann zusammenbricht. Es ist jetzt passiert und wir müssen jetzt damit umgehen. Wir müssen die Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten, weil die Sicherheit von Menschen steht bei mir an oberster Stelle. Und auf der anderen Seite habe ich die Erwartung, dass das Land genau diese Wertigkeit auch sieht. Bisher spüre ich das. Bisher auch die Ernsthaftigkeit, auch wenn ich mit den Ministern spreche oder mit den Staatssekretären oder den Referentinnen und Referenten da. Ich merke also, sie haben das im Blick. Aber was zum Beispiel, sagen wir, die Unterstützung durch die Landtagsabgeordneten würde mich natürlich schon sehr freuen, wenn da vielleicht auch ein bisschen mehr kommt.
Gut, aber das hieß es ja auch schon direkt nach der Flut, da hieß es auch, wir sind vor euch da und dann war es ja auch zumindest bei einigen schnell wieder vergessen.
Naja, dafür sind wir ja das schlechte Gewissen und die Erinnerungslogik dahinter, dass wir sagen, ihr seid für uns im Landtag, ihr seid unsere gewählten Volksvertreter und Vertreter und bitte setzt euch jeden Tag auch für eure Region und eure Stadt ein. Die Erwartung haben wir natürlich schon klar.
Und ich glaube, man darf auch als Flensburger Bürger, als Flensburger Bürgerin mal in andere Kommunen, in andere Städte blicken, wie lange es teilweise dauert, bis da was entschieden wird, bis da was geplant wird, bis da was umgesetzt wird. Und ich glaube, dafür ist es hier wirklich schon, wie du schon sagtest, ein beschleunigtes Verfahren gewesen.
Ist mein so. Eindruck
es ist,
zumindest.
Es ist nicht nur ein Eindruck, es ist eine Tatsache. Also wir haben das wirklich
massiv beschleunigt. Obwohl das halt jahrelang noch dauern wird.
Ist so. Das ist ja eine Baumaßnahme. Jedes Bauwerk heute dauert meines Erachtens zu lang. Wir haben extrem komplizierte Vorschriften, wir haben extrem komplizierte Vergaberichtlinien. Wir wissen, dass Deutschland ein Land der Bürokratie ist. Ich bin kein Bürokrat, ich bin kein Fan von überbordender Bürokratie, das kann man mir einfach mal glauben, sondern ich habe natürlich aber nach Recht und Gesetz hier zu handeln. Wir brauchen einen geordneten Prozess dahinter. Mir dauert auch vieles zu lange. Nur wir müssen natürlich gucken, dass A, unsere Fachabteilungen personell ausgestattet sind, dass sie das nebenbei auch noch bewältigen, neben den anderen Bauprojekten, zu denen wir übrigens gleich nochmal kommen werden, die ebenfalls Daseinsvorsorge sind, genau wie dieses. Wir haben nun mal eine besondere Hafenstruktur, die über Jahre in die Jahrzehnte gekommen ist. Wir sind stark renovierungs- und sanierungsbedürftig. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, in der jetzigen Geschwindigkeit, sag mal, dieses Akutproblem zu lösen, ich finde, da kann man uns jetzt nicht so viel wahnsinnig große Vorwürfe draus machen.
Dann lass uns nicht gleich, sondern jetzt über diese anderen Bauvorhaben sprechen.
Gerne.
Da ist die Rede von, unter anderem natürlich, Kitas, von Schulen. Bedarf ist da, Platzmangel herrscht vor. Und wie ich in der Vorabrecherche erfahren habe, in Flensburg leben ganz, ganz viele junge Menschen, junge Familien, die ihre Kinder in die Kitas schicken möchten, die ihre Kinder natürlich zur Schule schicken müssen. Und die Kinder brauchen Platz, die Kinder brauchen Lehrkräfte, die Kinder müssen irgendwo versorgt werden.
Also Tore, du hast es im Grunde genommen angesprochen. Wir sind eigentlich stolz darauf, eine junge Stadt zu sein, wobei wir natürlich die ältere,
wer kann das von sich behaupten?
Die ältere Generation nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Wir haben natürlich sehr viele Menschen, die auch Anspruch darauf haben, in würdevoller Umgebung auch zu leben. Das heißt, wir haben unsere Pflegeeinrichtungen auch vor Augen. Wir haben natürlich auch den ÖPNV vor Augen, der Jung und Alt gleichermaßen betrifft. Also es ist ein riesengroßes gesellschaftliches Feld, in dem wir uns bewegen. Aber ja, wir sind eine junge Stadt. Wir sind eine Universitäts- und Hochschulstadt. Auch das bringt natürlich, sag mal, Menschen hierher, die deutlich jünger sind. Aber wir haben viele junge Familien hier, das ist richtig. Die Menschen leben hier gerne. Die Menschen, das kann ich übrigens auch eigener Erfahrung sagen, leben gerne hier, weil ihre Kinder hier gut aufwachsen. Wir haben wirklich eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Aufwachsqualität für Kinder und Jugendliche hier, die in anderen Städten lange nicht so vorhanden ist.
Das heißt, sagst du.
So, das sage ich ganz offen.
Mit jungen Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken.
Ja.
Die melden, dass es möglicherweise gar nicht so toll ist, wie du es jetzt schilderst, für Heranwachsende, für Schülerinnen, für Schüler, weil Klassen zu voll, Infrastruktur in der Schule ausbaufähig, diplomatisch ausgedrückt, und auch der Umgangston auf dem Schulhof auch nicht mehr das Wahre ist.
Naja, Flensburg ist ja ein Abbild der Gesamtgesellschaft. Also was den Umgangston angeht, da sind wir uns völlig einig, da hat sich sehr viel verändert. Wobei ich auch den Eindruck habe, wenn man mit jungen Menschen redet, die würden gerne einen anderen Umgangston haben. Mehr weg vom Handy, mehr wieder zueinander. Es findet auch dort tatsächlich eine Tendenz statt, sich wieder mehr miteinander zu befassen. Wir hatten gerade Jugend im Rat bei uns. Das war eine tolle Erfahrung. Junge Menschen, die begeistert miteinander diskutiert haben, in einer tollen Diskussionskultur. Also nur zu sagen, die haben irgendwie einen anderen Umgangston, Kommunikation, die sind anders aufgewachsen, die sind geprägt durch ihre Umgebung. Aber ich finde, wir haben ganz tolle junge Menschen. Wir haben aber auch riesengroße soziale Probleme. Also das will ich gar nicht wegdiskutieren. Es gibt kein Ideal. Ich bin übrigens in der Klasse groß geworden mit 34 Jungs. Das war damals wirklich ein permanenter Überlebenskampf. Das ist nicht schön. Die Klassen waren, die geburtenstarken Jahrgänge eben noch geprägt, riesengroß, pädagogisch eine Vollkatastrophe. Dann hat man sich dann hinbewegt, hat gesagt, wir machen die Klassen kleiner. Wir brauchen aber dafür natürlich wesentlich mehr Raum, wesentlich mehr Qualität. Wir planen jetzt zum Beispiel eine neue Grundschule, es ist ein Neubau, muss man sagen, in Adelbü. Es wurde mal von einem Anbau geredet. Wir haben es jetzt als Neubau qualifiziert, gemeinsam mit pädagogischen Konzepten aus der Lehrerschaft heraus. Das heißt, wir gehen einen völlig neuen pädagogischen Ansatz mit unseren Neubauten, auch in Frohlund, versuchen dort, sag mal, die Klasseneinheiten nicht zu isolieren. Es findet mehr statt auch in den Fluren. Es findet mehr Lebensqualität statt, Aufwachsqualität. Aber das ist natürlich ein Nachholprozess. Die Klassen sind zum Teil zu groß. Die Kitas sind zum Teil erschöpft. Wir können die nicht mehr aufnehmen. Aber auch das Ergebnis unserer sehr, sehr frühzeitigen Kita-Offensive. Flensburg hat sich aufgemacht, sehr frühzeitig mit einer Qualitätsoffensive die Kitas deutlich zu verbessern. Auch im dänischen System findet man das immer wieder. Auch das ist übrigens dieser interkulturelle Austausch mit Dänemark, dass man gesehen hat, kleinere Klassen, kleinere Gruppen, eine größere Zugewandtheit auch des pädagogisch besser geschulten Personals bringt bessere Ergebnisse.
In der Theorie ja.
Da haben wir jahrelang da gearbeitet. Wir haben Millionen hier reingesteckt.
Wo kommt das gut geschulte Personal her? Wo soll das herkommen?
Aber ich will mal, ganz ehrlich, ich will mal einmal sagen, wir haben ja jahrelang dafür und damit gearbeitet. Wir haben ja gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt sind wir an der Grenze, weil die Räume nicht ausreichen. Wir brauchen mehr Raum. Wir brauchen tatsächlich wieder auch die Frage und deswegen auch gemeinsam mit dem Land, das ja hinter unserer Entwicklung herläuft, muss man sagen. Wie groß soll denn die Klasse heute sein unter dem Hintergrund knapper werdender Mittel? Wie soll der offene Ganztag bis 2026 eigentlich organisiert werden? Mit welchen dahinterliegenden knapper werdenden Mitteln? Und wo kommt das Personal denn her? Wir haben im Grunde genommen ja eine riesengroße Ausbildungsschmiede vor der Tür mit der Europa-Universität. Das ist ja ein ganz großer Bereich pädagogisches Personal. Das da ausgebildet wird, reicht aber nicht, weil wir natürlich das ganze Land damit versorgen. Und deswegen ist es halt wichtig zu wissen, die Menschen, die man theoretisch mal für diese kleinere Gruppen vorgesehen hat, sind ja gar nicht da. Sondern wir haben das Problem, dass wir mit dem Personal, was uns zur Verfügung steht, mit dem Mangel an qualifiziertem Personal auskommen müssen, um einen hohen Standard zu befriedigen. Das hat nicht funktioniert in der Realität. Und deswegen wird man die Standards langsam wieder zurückführen müssen. Von dem Hintergrund knapper werdenden Personals. Wir buhlen ja auch mit den privaten Trägern um dieses Personal, das nur einmal zur Verfügung steht. Und deswegen hat eben der theoretische Ansatz nicht 100% geklappt, auch in Flensburg nicht. Aber ich finde, unsere Situation ist schon wesentlich besser als in anderen Städten.
Nun wird es in den nächsten Jahren zu deutlich mehr Schülerinnen und Schülern kommen. In 2025 und 2026 soll es deutlich mehr Schüler geben, die neu dazukommen. In der Folge werden auch neue Schulen geplant, neue Kitas geplant. Wir sprechen von 3 Kitas, die im Bau bzw. in der Planung sind. Und wir sprechen von 3 weiteren Schulen bzw. in einem Berufsbildungscampus, der auch geplant wird. Da eine Frage dazu, wie soll das Ganze finanziert werden? Und dann nochmal, wie ist der Lösungsansatz, dass diese neu geplanten Schulen und Kitas auch entsprechend mit Personal versorgt werden?
Also wir befinden uns ja deutschlandweit in einer Quadratur des Kreises. Wir haben riesengroße Ansprüche geschaffen. Beispielsweise unsere strategische Ansatz, wir haben ja eine Stadtentwicklungsstrategie, sagt null Nettoversiegelung. Wie willst du denn Neubauten schaffen, wenn du gar keinen neu versiegeln darfst? Das heißt also, da ist ja schon mal ein Widerspruch irgendwo drin zu sagen, wir müssen natürlich neu versiegeln mit Neubauten, weil wir so viel Gebrauchtbauten nicht haben, die wir in irgendeiner Form anders nutzen können. Müssen wir aber. Das heißt also, wir sind ständig im Austausch auch mit der Politik zu sagen, euer eigener Ansatz ist ja richtig, wir sind eine nachhaltige Stadt, wir haben uns dazu bekannt, wir werden uns dem auch verpflichten im täglichen Handeln hier. Und deswegen ist wichtig auch zu sagen, können wir nicht bestehende Bauten vielleicht besser nutzen, indem wir natürlich die Nachhaltigkeitskriterien an, ist aber auch ein Kostenfaktor. Wenn du nicht neu bauen musst, kannst du anders planen und das machen wir gerade. Wir wollen also die Revitalisierung haben von ehemaligen Schulstandorten, wo wir zum Beispiel 2025 2 Schulen mit Außenstellen versehen werden, damit wir die Kapazitätsgrenzen dort nicht überspannen, sondern eben eine Erleichterung erfahren. Dafür müssen wir Verwaltung zum Teil rausräumen dort. Das machen wir gerade aktuell. Und wir werden der AVS und eben aber auch der Käthe-Lassen-Schule das Angebot machen, mit Außenstellen dort wirklich ihren Schulunterricht so gestalten zu können, dass sie in der Lage sind, die Schülerzahlen aufzunehmen. Dass das Ziel erreicht wird, pädagogisch guten Unterricht anzubieten in nicht zu überfüllten Klassen. Das ist eine riesen Herausforderung. Ab 2025 starten wir in diesen beiden Schulen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch jetzt daran denken, auch in weiteren Schulstandorten, wie können wir eigentlich mit ehemaligen Schulstandorten so operieren, dass es auch nachher mit dem Bildungscampus klappt. Denn die Handelslehranstalt, ebenfalls ein Sorgenkind von uns, hat einen Anspruch und das Versprechen, dass es dort eine neue Lösung gibt. Und daran arbeiten wir, aber wir arbeiten mit völlig neuen, Gedanken dazu, mit völlig neuen Planungen. Ich glaube, dass es der richtige Ansatz ist, mit bestehenden Gebäuden zu arbeiten, nicht nur in Neubau zu denken. Wir denken natürlich über auch PPP-Modelle nach, das heißt also zum Teil privat mitfinanziert. Auch das war lange Zeit ein Tabu. Das heißt, wir gehen völlig neue Wege, um wirklich ein attraktiver Bildungs- und Schulstandort zu bleiben. Und der ist dann in Gefahr, wenn wir nichts tun.
Ich habe aber nicht rausgehört, wie die Stadt Flensburg neue Lehrkräfte in die Stadt bekommen möchte, weil ganz Deutschland buhlt um die auch weniger werdenden Lehrkräfte. Was hat Flensburg, was andere Städte nicht haben? Ich meine, das wiederholt sich jetzt ein bisschen aus unserem ersten Podcast. Aber was hat Flensburg außer eine schöne Natur in der Umgebung, ein schönes Miteinander, was auch der eine oder andere mittlerweile bezweifelt? Was hat Flensburg, was andere nicht haben, damit auch mehr Lehrer hierher kommen? Weil die werden benötigt.
Ja, wir buhlen ja nicht nur um Lehrkräfte, wir buhlen ja auch tatsächlich auch um Erzieherinnen und Erzieher. Wir gehen auch neue Wege der Ausbildung in der Erziehung. Das heißt also, auch dort werden wir Attraktivität schaffen durch besser bezahlte, besser qualifizierte Erzieherplätze. Aber ist ganz klar, wir buhlen in einem Schulsystem, für das wir nicht verantwortlich sind. Dafür ist das Land verantwortlich. Die Landesrahmenbedingungen setzt tatsächlich Kiel. Das heißt, wir bekommen natürlich die Lehrkräfte nach Standards, wie in Schleswig-Holstein Lehrkräfte ausgebildet und bezahlt werden. Unsere Bezahlung ist im Gegensatz zu anderen Bundesländern deutlich schlechter. Das heißt, da stehen wir schon mal in einem gewissen Nachteil. Wir müssen also dadurch im Grunde genommen punkten, dass wir sagen, bei uns bekommst du, das sagt wiederum das Land, nicht die Stadt Flensburg, bei uns bekommst du ein attraktives Arbeitsangebot, am besten mit unbefristeten Lehrstellen. Ne, oder Lehrerstellen. Das ist ja ganz wichtig. Die Lehrkräfte müssen eine Perspektive haben, beruflich zu sagen, ich bleibe dort in Schleswig-Holstein, weil ich eben nicht davon Befristung zu Befristung durchgereicht werde. Das ist ein Punkt, ist aber Kiel für verantwortlich. Wir sind verantwortlich dafür, Menschen, die hierher kommen oder Menschen, die hier ausgebildet werden zu Lehrkräften, ein attraktives Wohnumfeld zu geben, ein attraktives, auch vielleicht Familiengründungsmilieu zu geben, in denen Menschen eben gerne bereit sind, zu wohnen, zu leben, zu arbeiten. Gilt aber für alle Arbeitskräfte. Wir haben viele Mängelberufe hier, in denen wir um Arbeitskräfte buhlen, nicht nur um Lehrkräfte. Und deswegen ist es wichtig, dass Flensburg attraktiv empfunden wird. Und deswegen müssen wir uns bekannter machen dafür und einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt auch offensiv damit um, was hat Flensburg, was hat die Region, was hat die Nähe zu Dänemark eigentlich für Vorteile? Wir haben Wasser, wir haben eine gute Luft, das wissen alles, ist nichts Neues, aber wir haben darüber hinaus eben, glaube ich, etwas, das, man nennt sowas, glaube ich, Hügge. Ne? Ist klar, wird der Ton rauer allgemein, aber wenn ich jetzt irgendwie ins Ruhrgebiet ziehe oder in die Metropolregion wie Stuttgart oder wie München, ich würde ja durchdrehen dort. Also deswegen, viele Menschen suchen mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Miteinander und ich glaube, da bieten wir schon deutlich größere Vorteile. Wir müssen aufpassen, dass uns natürlich hier der soziale Frieden erhalten bleibt, klar.
Flensburg ist ein Studienstandort. Knapp 8.750 Studierende sind hier in Flensburg. Fast ein Zehntel der Bevölkerung sind Studierende. Viele davon wollen sicherlich Lehrerinnen, Lehrer werden. Wie kann das denn sein, dass so viele denn nicht in Flensburg bleiben? Weil es ist doch so eine tolle Stadt.
Ja, die Verteilung nimmt ja wiederum das Land vor und wir haben freie Berufswahl. Also richtig? Ich sag mal, wer als Lehrkraft sich hier ausbilden lässt, hängt ja davon ab, welchen, hast du Grundschule gelernt oder hast du Gymnasiale oder irgendwer eine andere Ausbildung gemacht, auch Berufsschullehrer, wenn ihr ausgebildet. Also von daher ist es ja etwas, wir schauen ja erstmal auf uns und sagen, unsere Schulen haben Bedarfe wie folgt, zack. Melden die beim Land an und das Land weist zu. Das heißt also, ich kann nur nicht sagen, ich habe hier eine wunderbare Universität, ich habe eine wunderbare Stadt, ich möchte gerne Lehrer werden. Du hast ja keine Garantie, sondern du wirst nach Itzehoe verschoben oder versetzt oder dorthin, bis du mal hier wieder landest. Das hat ja einen gewissen Prozess. Wenn du Glück hast, kommst du in Flensburg unter. Wenn du Pech hast, wirst du eben woanders hin versetzt, wo eben der Bedarf nochmal anders ermittelt wird. Darüber haben wir überhaupt nicht mitzubestimmen. Und deswegen ist es eher Zufall, dass wir unsere Lehrkräfte bekommen, weil wir von diesem Zuweisungsschlüssel abhängig sind. Wir können natürlich aber den Menschen, die hier studieren, das Gefühl geben, dass nach ihrem Studium, gilt übrigens auch für die Hochschule, nach ihrem Studium ein Arbeitsplatz auf sie wartet, ein Wohnumfeld auf sie wartet, eine Lebensatmosphäre auf sie wartet, das gegebenenfalls dazu geeignet ist, entweder wieder hierher zu kommen oder sich darum zu bemühen, hier einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Lebensgefühl, dieses Miteinander auch wirklich in den Griff bekommen. Wir haben sehr viel negative Einflüsse. Wir haben zum Teil ein sehr negatives Bild nach außen vermittelt. Wenn ich den Südermarkt sehe oder andere auch Themen, an denen wir wirklich hart arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme die Sachen ja sehr ernst. Ich sitze ja nichts aus. Sondern wir müssen gucken, dass wir tatsächlich die Dauerbrenner, die negativ sich vielleicht auch im Gedächtnis heften bleiben, dass wir tatsächlich daran gehen und daran arbeiten, an Lösungen. Aber nochmal, wir sind eine Stadt wie viele, viele andere auch, die große soziale Probleme haben durch ganz viele Faktoren, durch etwas, was die Städte und Gemeinden im Moment massiv überfordert. Und da müssen wir ran und sagen, okay, wir schaffen es, unsere Probleme im Einklang mit Bund und mit Land tatsächlich in den Griff zu bekommen. Dafür brauchen wir Geld, dafür brauchen wir Mittel. Wenn das Land uns jetzt radikal Mittel kürzt, dann sind wir kaum noch in der Lage, diese Aufgaben zu bewältigen. Also wir müssen im permanenten Dialog auch bleiben und zu sagen, lasst eure Kommunen und Städte nicht im Stich, damit wir eben diese Daseinsvorsorgeaufgaben auch wirklich gut und befriedigend für die Menschen, wir sind nämlich hier für die Menschen, da auch wirklich dann erfüllen können. Aber ich glaube daran, dass wir eine gute Chance haben. Ich glaube daran, dass Flensburg nicht nur zufällig wächst, sondern dass wir eigentlich vom Grundsatz her ein gutes Miteinander hier haben. So habe ich es jedenfalls kennengelernt. Und ich glaube, dass wir auch in der Lage sind, unsere Hausaufgaben zu erfüllen. Aber das ist ein Kraftakt, sage ich ganz ehrlich.
Daran wird man dich in den nächsten Monaten, in den Jahren messen.
Uns alle.
Absolut. Warum bist du, Fabian, der Richtige dafür, dass das bewerkstelligt werden kann?
Darüber denke ich überhaupt nicht mehr nach, ob ich der Richtige bin oder nicht, sondern ich versuche jeden Tag meinen Beitrag zu leisten, dass wir es gut hinbekommen. Also ich denke wirklich an diese Stadt. Ich mache mir viele, viele Gedanken darüber, was wir besser machen können. Ich glaube, dass man nur im Team agieren kann. Ich habe hier ein gutes Team. Ich habe hier ein gutes Miteinander im Rathaus. Wir haben viele Baustellen. Wir haben auch eine große Aufgabe innerhalb der Verwaltung, umzustrukturieren, umzuorganisieren, zukunftsfähig zu machen. Also es ist ein ganz, ganz großer Kraftakt auch innerhalb der Verwaltung. Aber ich kann nur versprechen, dass ich jeden Tag wirklich alles gebe, um es wirklich gut hinzubekommen und meinen Beitrag zu liefern, dass wir eine gute Zukunft haben.
Vielleicht das als abschließender Appell meinerseits, vielleicht darf ich den äußern, bevor man großartig über dich urteilt oder grundsätzlich über Amts- und Würdenträger, ich bin mir ziemlich sicher, ein Großteil und du eingeschlossen, tut sein Bestes, weil sonst wird man sich gar nicht erst aufstellen lassen. Und bevor man dann bei Facebook und Co. ja, was vom Stapel lässt, sollte man sich vielleicht mal so ein Format hier anhören, um auch mal ein paar Gedanken eines in dem Fall Oberbürgermeisters lauschen zu dürfen. Und dann sage ich vielen Dank, dass du uns wieder mitgenommen hast und auch in deine Gedankenwelt, in die Planung für die nächsten Monate und Jahre in Flensburg, weil hier steht einiges bevor und über alles Weitere oder einiges Weitere werden wir auch in den nächsten Episoden sprechen. Es gibt einige Brandherde, es gibt viele, viele Herausforderungen. Und ich bin gespannt und sagt uns das auch gerne, schreibt uns das auch gerne. Über was sollen wir hier mal sprechen? Zu was darf Dr. Fabian Geier mal Stellung beziehen? Weil es gibt so viel, worüber gesprochen wird, mit ganz viel Meinung und wenig Ahnung. Und das wollen wir gerne ändern.
Ja, erstmal Tore, ganz herzlichen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, auch ein solches Format auch mal in Ruhe zu nutzen, um erklären zu dürfen. Also mir ist immer ganz wichtig, nicht was die Leute über mich reden oder denken, sondern das, was wir hier tatsächlich an Leistung abliefern, zu würdigen, auch zu hinterfragen und dann zu sagen, okay, wir arbeiten an den richtigen Wegen, wir arbeiten an den richtigen Gleisen und wir sind auf dem richtigen Weg, aber es ist ein langer Weg und es sind ja immer wieder neue Herausforderungen und deswegen, ich stelle mich dem jeden Tag gerne, ich gehe wirklich gerne hierher und ich versuche wirklich alles zu tun, dass wir gute Lösungen bekommen. Und am Ende des Tages geht es nicht um mich, sondern es geht nur um die Stadt.
Ein schönes Schlusswort. Das war die Flensfrequenz Folge 2. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und erzählt gerne von der Flensfrequenz. Es gibt jetzt ein neues Podcast-Format aus dem Rathaus, wo Themen, die möglicherweise sehr komplex sind, auch mal verdeutlicht, vereinfacht erklärt werden. Vielen Dank, Dr. Fabian Geier, und vielen Dank fürs Zuhören.
Die Flensfrequenz. Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geier on Air.